Wenn man sich mit der deutschen Sprache ein bisschen intensiver beschäftigt, dann wird man die Feststellung machen, dass es sogenannte Märtyrer der Sprache gibt. Das sind Begriffe oder Worte, die so oft gebraucht worden sind, dass sie Abnutzungserscheinungen zeitigen. Dazu gehört zum Beispiel der Ausdruck ein Stück weit. Vor ungefähr 15 Jahren konnte man das bedenkenlos sagen, ein Stück weit. Heute hat sich das ein bisschen abgenutzt, wobei gegen den Begriff an sich ja gar nichts einzuwenden ist, aber ich traue mich nicht mehr, diesen Begriff ohne Anführungszeichen auszusprechen. Während meines Studiums gab es einen Mitstudenten, der hat das aber gern und oft verwendet, diesen Begriff ein Stück weit. Und als wir uns einmal mit ein paar Leuten an einem Ort getroffen haben und er mit dem Auto da war, habe ich zu ihm gesagt, sag mal, kannst du mich ein Stück weit mitnehmen? So, also das ist so einer der Märtyrer der Sprache. Zu den Märtyrern der Sprache gehört zum Beispiel auch das Wort Friede. Nicht Frieden, sondern Friede. Das hat so einen frömmlerischen Beiklang, wobei das Wort an sich ja vollkommen unschuldig ist. Aber gerade für Theologen ist es sehr schwierig, dieses Wort ohne Anführungszeichen zu verwenden. In meinem ersten Semester an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal, als ich Theologie studiert habe, da gab es einen Studenten, der hat es sich zur Angewohnheit gemacht, während der Vorlesungspausen zwischen den Studierenden hin und her zu laufen und zu gucken, ob es irgendwelche Leute gab, die sich in einem Streitgespräch befanden. Dann hat er sich hinter diesen beiden Menschen aufgebaut und angefangen zu singen. Friede, Friede. Mit dem Erfolg, dass dann beide gemeinsam auf ihn sauer waren. Das ist ja auch eine Methode, Versöhnung zu stiften. Wie ist das nun mit dem Wort Liebe? Gehört Liebe auch zu den Märtyrern der Sprache? Ein Wort, das so oft verwendet worden ist, dass es ganz schwierig ist, ernsthaft darüber zu reden. Zu diesem Thema scheint zumindest alles gesagt. Deswegen möchte ich ein paar weise Worte einfach am Anfang schon mal sagen. Dann haben wir das abgehandelt. Liebe ist eine schwere Geisteskrankheit, sagt Platon. Oder Liebe ist ein Wahnsinn, sagt Heinrich Heine. Oder eine amerikanische Autorin sagt, Liebe ist wie die Zahl Pi. Natürlich, irrational und sehr wichtig. Oder ein amerikanischer Journalist sagt, in der Arithmetik der Liebe ist 1 plus 1 gleich alles und 2 minus 1 ist gleich nichts. Oder ein kleines bisschen sarkastisch, der französische Schriftsteller Jules Renard hat gesagt, Liebe ist wie eine Sanduhr, bei der sich das Herz füllt, während sich das Hirn leert. Oder wo wir schon beim Sarkasmus sind, Oscar Wilde hat gesagt, sich selbst lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Oscar Wilde. Ein bisschen besser gefällt mir da ein schwedisches Sprichwort, das ich aufgegabelt habe, das lautet, liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene, denn dann brauche ich es am meisten. Also zu dem Thema scheint alles gesagt, zum Thema Liebe. Zugleich ist Liebe ja eine ungeheuer sinnstiftende Erfahrung. Ich denke und hoffe, die meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht. Alfred Polger hat gesagt, Liebe ist ein privates Weltereignis. Das heißt, wenn man Liebe gibt und Liebe empfängt, dann verändert das die Art und Weise, wie man die Welt im Ganzen wahrnimmt. Das ist eine ungeheuer sinnstiftende Sache. Das erkennt man schon an den Auswirkungen, die für das Umfeld zum Teil sehr erstaunlich sein können. Ich weiß noch, wie ich als relativ kleiner Junge mal ein Gespräch mitbekommen habe zwischen meinem älteren Bruder und meinem Vater. Einer meiner älteren Brüder, der war damals vielleicht 12 oder 13 oder 14 und verkündete am heimischen Essenstisch, er wolle sich von nun an jeden Morgen duschen. Und mein Vater sagte, wie heißt denn die Dame? Das ist so ein Satz, der einen pubertierenden Jungen zur Weißglut bringen kann. Ich weiß auch noch, wie bei einem der ersten Male, wo ich so richtig heftig verliebt war, mit 18 Jahren, ich war auch schon vorher heftig verliebt gewesen, aber da hatte es dann auch mal richtig funktioniert. Und ich hatte mich zu der Zeit schon sehr für englische Literatur interessiert. Und ich, es ist jetzt lange her, inzwischen darf ich das erzählen. Ich kam damals auf die Idee, ich könnte mir noch die Reklamausgabe von Romeo und Julia kaufen und meiner Freundin daraus vorlesen. Und ich glaube, die Buchhändlerin damals hat das mehr begeistert als meine damalige Freundin. Auf jeden Fall ändert sich die Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt, wenn man glücklich verliebt ist. Auf einmal ist alles viel heller. Die Unigebäude sehen auf einmal überraschend freundlich aus. Das Gras ist grüner, die Zukunftsaussichten rosiger, die Luft ist frischer. Auch andere Mitmenschen sind auf einmal von einer beglückenden Freundlichkeit. Die Weltwahrnehmung im Ganzen ändert sich. Es ist eine ungeheuer sinnstiftende Sache. Und doch würden ja die meisten von uns sagen, dass das eine rein subjektive Geschichte ist. Also glücklich zu lieben und geliebt zu werden, das ist ein privates Glück, das wir der Welt abgewinnen, das wir der Welt vielleicht sogar abtrotzen. Und das heißt noch lange nicht, sagen viele Menschen zumindest, dass die Welt insgesamt notwendig sinnvoll ist. Wenn wir in diesem Moment, wo wir andere Menschen lieben und Liebe erfahren, die Welt für uns als sinnvoll empfinden, würden die meisten Menschen sagen, heißt das ja noch lange nicht, dass die Welt insgesamt einen tieferen Sinn hat. Wir erfahren sie nur als sinnvoll. Denn wir kennen ja alle die Analysen. Wir wissen, dass man Liebe auf verschiedene Art und Weise analysieren kann. Zum Beispiel neurologisch. Nun bin ich Theologe und kein Neurologe, aber so viel meine ich verstanden zu haben, dass wir verschiedene Hirnareale haben und die bei verschiedenen emotionalen Aktivitäten auch sich entsprechend betätigen. Und das kann man auch analysieren, welches Hirnareal jetzt jeweils aktiv ist. Ich bin immer sehr froh, dass man das von außen nicht sehen kann. Das wäre sehr unpraktisch. Ah, du bist verliebt. So, weil ein Teil irgendwie leuchtet auf der Stirn. Auf jeden Fall kann man so etwas neurologisch analysieren. Oder man kann Liebe auch biochemisch analysieren. Also man kann sagen, dass natürlich irgendwelche Botenstoffe ausgeschüttet werden und dass unser Körper da eine wichtige Rolle spielt und dass zu bestimmten Zeiten es uns leichter fällt, Liebe zu empfinden und so weiter. Das kann uns die Biochemie sagen. Oder man kann das Ganze auch soziologisch analysieren. Zum Beispiel im Blick auf Familienkonstellationen und kann sagen, es ist gar keine Überraschung, dass sich relativ häufig Menschen zusammenfinden, die aus ähnlichen Familienkonstellationen stammen. Auch wenn die von außen auf den ersten Blick total unterschiedlich sind, bei näherem Hinsehen kommen die aus ähnlichen Familienkonstellationen. Das sind also so die verschiedenen Arten und Weisen, wie man das Ganze analysieren kann. Und daraus kann man den Schluss ziehen, den ein englischer Dichter mal gezogen hat, nämlich the person you love is 72.8% water. Also der Mensch, den du liebst, besteht zu 72.8% aus Wasser. Das ist ein bisschen desillusionierend. Damit bringt er das auf den Punkt, dass man das, was man so privat, persönlich als ungeheuer sinnstiftend erlebt, natürlich auch naturwissenschaftlich analysieren kann. Ich habe mit all diesen Analysen, ich habe mit all diesen Analysen auch gar kein Problem, solange sie nicht verabsolutiert werden. Also, ich habe mit all diesen analytischen Zugängen auch zu einem solchen ungeheuer sinnstiftenden Phänomen wie Liebe gar kein Problem, wenn man sie nicht verabsolutiert. Wenn man also das Ganze nicht reduktionistisch betrachtet. Reduktionismus ist eine Betrachtungsweise, die sagt, nichts als. Das ist ja nichts als Neurologie oder das ist ja nichts als Biochemie oder Soziologie oder so. Diese Aspekte gibt es alles, aber ich glaube, die meisten würden zustimmen, dass wir damit das Phänomen Liebe noch nicht erschöpfend betrachtet haben. Ich meine, stellen wir uns vor, wir würden alle gemeinsam eine Kunstausstellung besuchen und würden da an der Wand so ein richtig großartiges altes Gemälde hängen haben, sagen wir mal einen Rembrandt oder Van Gogh. Und dann würden wir jemanden bitten, beschreib doch mal, was du siehst. Und er würde sagen, also ich sehe eine Leinwand, 2 Meter mal 3,50 Meter. Die Farbschicht auf der Leinwand ist 1 bis 2 Millimeter dick. Und das Licht fällt in einem Winkel von 22 Grad von rechts oben auf die Leinwand ein. Das sehe ich. Das ist zwar richtig, aber im Grunde hat er nichts gesehen. Also man hat das Phänomen noch nicht erschöpfend betrachtet, wenn man es nur auf diese reduktionistische Weise analysiert. Oder stellen wir uns vor, wir bekommen einen Liebesbrief und sagen dann, das ist ein ganz toller Brief. Er besteht aus mehreren Seiten Papier. Das Papier ist 80 Gramm stark und es ist mit blauer Tinte beschriftet. Wir haben es auch dann noch nicht zutreffend beschrieben, wenn wir sagen, dieser Brief folgt den Konventionen der europäischen Briefschreibart. Also er fängt an mit der Adressatenangabe, dann kommen ein paar Kosenamen, wie das üblich ist in westlichen Liebesbeziehungen und dann wird die Geschichte der gemeinsamen Liebesbeziehung beschrieben und am Ende folgen Ausdrücke der Sehnsucht. Damit hat man den Liebesbrief doch noch nicht richtig beschrieben, sondern richtig verstanden hat man ihn erst, wenn man ihn als persönliche Anrede auffasst. Klammer auf. Gehört gar nicht zum Thema, aber Klammer auf. Ich habe ja selber Theologie studiert und bin ein großer Freund davon, die Bibel wissenschaftlich und historisch zu analysieren. das ist alles wichtig und notwendig und das ist auch gut. Und das ist gut, dass das hier auch gemacht wird. Aber man muss sich ja nicht einreden, dass man damit alleine schon einen Bibeltext hinreichend analysiert hätte. Wenn man nur hinreichend so die äußeren Daten und Fakten zusammenträgt. Sondern ich glaube, man hat ihn erst dann in der Tiefe verstanden, wenn man ihn als persönliche Anrede begreift. Klammer zu, konnte ich mir nicht verkneifen. Also, nichts gegen solche Analysen, solange sie sich nicht verabsolutieren. Stattdessen möchte ich mal euch ein Denkexperiment anbieten. Und das Denkexperiment lautet, vielleicht steckt in unserer Erfahrung von Liebe ja noch ein tieferes Geheimnis. Vielleicht steckt mitten in unserer Erfahrung von Liebe, geliebt werden, Liebe schenken, noch ein viel tieferes Geheimnis. Könnte ja sein. Wollen wir uns mal auf eine Entdeckungsreise begeben? Denn man kann zwar sagen, die Welt ist nur das, was ich vor Augen habe und das, was ich naturwissenschaftlich, soziologisch und so weiter beschreiben kann. Und so etwas wie einen tieferen Sinn gibt es nicht. Das kann man zwar sagen. Ich habe aber fast noch niemanden getroffen, dem ich das abgenommen habe, dass er das wirklich glaubt. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man sagen kann und die man aber trotzdem nicht wirklich glaubt. Also natürlich kann man das sagen. Das ist nichts als Biochemie. Aber wir leben nicht so, als ob wir das wirklich glaubten. Vor ein paar Jahren habe ich ein Gespräch geführt mit einem Studierenden am Rande einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser hier, aber es war ganz woanders in Deutschland. Und wir kamen ins Gespräch und er sagte, naja, das geht ja irgendwie um den christlichen Glauben, was ihr da macht. Damit habe ich abgeschlossen, ich habe mich damit beschäftigt, interessiert mich nicht, ist nichts für mich. Und ich sagte, interessant, das sehen ja viele Menschen so. Was glaubst du denn stattdessen? Glaubst du, dass es Gott gibt oder dass es so etwas wie einen tieferen Sinn gibt? Und er sagte sinngemäß, also eigentlich glaube ich nur an das, was mir Wissenschaft, Empirie und so weiter sagen können. Und so etwas wie einen tieferen Sinn, glaube ich, gibt es nicht. Es gibt nur die materielle Welt um mich herum. Und ich sagte, interessant, das ist ja auch eine sehr verbreitete Auffassung. Und dann haben wir uns weiter unterhalten über alle möglichen anderen Dinge. Das Gespräch wanderte von einem Thema zum anderen. Er erzählte mir, dass er gerne Musik macht, elektronische Musik am Computer entwirft. Dann erzählte er mir von Beziehungen, die er hatte in letzter Zeit. Und er war sehr begeistert bei der Sache. Und ich sagte irgendwann, stopp. Ich habe ja eine kleine Spannung wahrgenommen in dem, was du mir erzählst. Wenn das nämlich stimmt, was du vorhin gesagt hast, dass für dich die Welt nur das ist, was du so vor Augen hast und was du wissenschaftlich einlösen kannst, dann ist doch alles das, was du seitdem erzählt hast und was dir doch angeblich so wichtig ist, nämlich Musik, Beziehungen und Liebe, dann ist doch alles das nichts weiter als H2O. Ein bisschen komplizierter. Das glaubst du doch nicht wirklich. Und er sagte, nö, das glaube ich eigentlich nicht. Und ich muss zugeben, dass er dann nicht gleich sofort meine Meinung übernommen hat, das gebe ich offen zu. Aber wir haben uns eine Weile noch darüber unterhalten. Also, dass ihr mich richtig versteht. Ich sage nicht, das wäre böse, das darf man nicht denken, dass die Welt nichts ist als das, was man naturwissenschaftlich wahrnehmen kann. Das darf man gar nicht denken, das sage ich nicht. Sondern ich sage nur, überprüft euch doch mal, ob ihr das wirklich glaubt. Glaubt ihr das? Und lebt ihr so, dass ihr das wirklich glaubt? Oder steckt in uns nicht doch eine Ahnung, dass das Leben noch mehr ist? Was wäre, wenn das stimmt? Dass auch in unserer Erfahrung von Liebe ein noch viel tieferes Geheimnis steckt. Diesem Geheimnis möchte ich gerne, wenn ihr mir erlaubt, mit euch zusammen auf die Spur kommen. Und möchte das tun anhand von zwei Beobachtungen. Die erste Beobachtung ist, in unseren besten Momenten lieben wir einander un-bedingt. In unseren besten Momenten lieben wir einander un-bedingt, also ohne Bedingungen zu stellen, Vorleistungen zu fordern. Ich habe, ich glaube gestern war es, schon den Philosophen und Psychologen Paul Watzlawick zitiert. Der hat ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Anleitung zum Unglücklichsein, finde ich ganz nett. Und in diesem Buch schreibt er an einer Stelle auch über Liebesbeziehungen und so und sagt, fragen Sie nie einen Menschen, der Sie liebt, warum er das tut. Fragen Sie nie nach. Es könnte ja sein, dass er Sie wegen einer Eigenschaft liebt, die Sie für gar nicht so bedeutsam halten. Zum Beispiel das Muttermal auf Ihrer linken Schulter. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass wir in unseren besten Momenten doch geliebt werden wollen, weil wir so sind, wie wir sind und nicht für irgendeine bestimmte Eigenschaft. Und dass wir in unseren besten Momenten einen anderen Menschen lieben, als der Mensch, der er ist und nicht wegen einer bestimmten Leistung, die er erbringt. Der Mensch will brutto geliebt werden, nicht netto, hat Friedrich Hebbel gesagt. Also wir wollen das, wir wollen geliebt werden, ohne dass jemand Bedingungen an uns stellt. Und eine solche Liebe, die kann sogar Schmerzen aushalten, die kann sogar Enttäuschung aushalten. Eine Liebe, die dem anderen gilt, ohne Bedingungen zu stellen, die kann sogar Enttäuschung aushalten. Ich habe vor einer Weile eine Geschichte gehört, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, woher sie stammt. Ich meine, sie stammt aus Südamerika, von einem jungen Mann, der sich im jugendlichen Alter mit seiner Familie überworfen hat und zu der Familie gesagt hat, ich möchte von jetzt an keinen Kontakt mehr zu euch haben, ich möchte nichts mehr von euch wissen, ich werde jetzt in eine andere Stadt ziehen und dort ein Studium ergreifen und der Kontakt mit euch Eltern ist abgebrochen. Also zieht er in eine andere Stadt und studiert, ergreift einen Beruf, führt sein eigenes Leben. Nach vielen Jahren ist in ihm die Einsicht, dass er den Kontakt zu seiner Familie wiederherstellen will und zugleich eine große Angst, das zu versuchen. Denn er denkt sich, meine Familie muss vollkommen enttäuscht von mir sein und wird mich bestimmt nicht wieder akzeptieren. Also schreibt er seiner Familie einen Brief und sagt, es wird euch sicher wundern, dass ich mich nach all den Jahren melde, aber ich würde gerne den Kontakt mit euch wieder aufnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sehr verletzt seid, deswegen mache ich euch einen Vorschlag. Ich werde nächstes Wochenende mit dem Zug nach Hause fahren. Die Zuglinie verlief hinter dem Haus seiner Eltern vorbei und im Vorgarten dieses Elternhauses wuchs ein Baum. Und er sagte, wenn ich bei euch willkommen bin und ihr wollt, dass ich euch besuche, dann hängt doch bitte ein weißes Taschentuch in diesen Baum. Dann weiß ich, ob ich überhaupt aussteigen soll aus dem Zug. Der Mann hört nichts von seinen Eltern, nachdem er diesen Brief abgeschickt hat und begibt sich dann auf diese Bahnreise, ist total fertig und nervös. Und während er im Zug fährt, spricht ihn ein älterer Mann an, der ihm gegenüber sitzt und fragt ihn, was denn mit ihm los sei. Da erzählt dieser junge Mann ihm diese Geschichte und sagt, ich traue mich gar nicht, diesen Baum anzugucken. Ich weiß nicht, was ich da sehen werde. Der alte Mann sagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich gucke für Sie. Der Zug fährt hinter dem Elternhaus dieses Mannes vorbei. Der junge Mann guckt nach unten und traut sich nicht hochzugucken. Und der ältere Mann sagt, Sie können hochgucken. Da hängt kein weißes Taschentuch. Da hängen drei Bettlaken. Also das kann eine bedingungslose Liebe aushalten, einen solchen Schmerz und eine solche Enttäuschung. In unseren besten Momenten lieben wir unbedingt. Erste Beobachtung. Zweite Beobachtung. Aber wir Menschen kommen bei einer solchen unbedingten Liebe an eine Grenze. Ich glaube, wir Menschen sind nicht unendlich belastbar. Auch innerhalb der intensivsten Liebesbeziehungen schaffen wir es nicht, alles zu ertragen, was uns ein Mensch oder eine Beziehung zumutet. Und vielleicht ist das sogar auch notwendig, dass wir nicht alles aushalten. Auf jeden Fall ist es so, dass da eine Grenze ist. Und sowieso sind ja auch unsere intensivsten Liebesbeziehungen, die wir mit einem bestimmten Menschen haben, exklusiv. Also da kann nicht jeder andere rein. Ist ja auch gut so. Also Beziehungen mit mehr als einem Menschen, die so intensiv sind, sind sehr kompliziert. Also das ist auch nicht so gedacht. Die intensivsten Liebesbeziehungen, wo wir am ehesten bedingungslose Liebe erleben, das sind neben der Eltern-Kind-Beziehung wahrscheinlich die Liebesbeziehungen, die erotischen Beziehungen. Die sind natürlich exklusiv. Die sind eigentlich auf zwei Menschen ausgelegt. Und natürlich verliebt man sich nicht in jede und nicht in jeden, sondern man verliebt sich schon in Menschen, die eine ganz bestimmte Ausstrahlung haben. Natürlich verliebt man sich in Menschen, die einem zunächst mal auffallen, warum auch immer, auch wenn man das gar nicht so genau sagen kann. Man verliebt sich nicht in jede und nicht in jeden. Also ist das Ganze nicht ganz so bedingungslos. Es ist innerhalb der Beziehung vielleicht manchmal so, aber die Beziehung selbst ist es nicht. In anderen Beziehungskontexten, in denen wir stehen, ist das noch deutlicher. Also in Freundschaften oder Beziehungen zu anderen Kollegen oder Bekannten. Da halte ich es für sehr deutlich, dass die Zuwendung, die wir dringend brauchen, wir Menschen brauchen Zuwendung. Das ist psychologisch ganz eindeutig. Wir brauchen Anerkennung. Und wir bekommen diese Zuwendung und diese Anerkennung auch, aber immer nur wenn. Wenn du nett bist, darüber habe ich vorgestern schon gesprochen, wenn du nett bist, dann bin ich nett zu dir. Wenn du attraktiv bist, dann finde ich dich attraktiv. Wenn du kompetent bist, dann kannst du dich in der Welt behaupten. Wenn du sozial kompetent bist, kannst du dich in einer Gruppe behaupten. Meine Damen und Herren, wenn Sie das in der Prüfung nicht drauf haben, dann wird es kritisch. Wenn du dein Zimmer aufräumst, dann sind Mama und Papa nett zu dir. Wenn du Studiengebühren bezahlst, darfst du weiter studieren. Wollen wir hoffen, dass das noch gecancelt wird. Also wenn dann, nur bin ich jetzt mal abgesehen von den Studiengebühren, gar kein Feind davon, dass es so etwas gibt wie Noten. Also Noten finde ich okay, wenn damit beziffert wird, wie gut jemand für eine bestimmte Aufgabe geeignet ist. Das Problem ist nur, wenn man daraus seinen Wert als Person abliest. Und der Punkt ist, wenn man das dauernd gespielt bekommt aus der Umwelt, wenn du so und so bist, dann bist du akzeptiert. Aber wer, wenn nicht? Dann fängt man irgendwann an, das für sich selber zu glauben und denkt, ja, ich bin wirklich nur so viel wert, wie ich dem anderen vorzuweisen habe. Also wir erfahren Anerkennung und Zuwendung, aber nur unter Bedingungen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Leute sagen, naja, so ist das nun mal in der Welt. Man muss den Menschen schon was bieten, wenn man etwas bekommen möchte. Aber ehrlich gesagt, mir geht es gut damit. Ich weiß, dass ich ein bestimmtes Äußeres haben muss, eine bestimmte Erfahrung, ein bestimmtes Wissen, bestimmte Höflichkeitskonventionen an den Tag legen sollte und so. Aber ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen und mir geht es gut damit. Wenn das so ist bei einigen von euch, dann finde ich das in Ordnung. Und es freut mich für euch. Und das meine ich ganz ernst, wenn ihr euch akzeptiert fühlt und gewollt und erfolgreich und so weiter. Ich behaupte nur, dass dieses Prinzip, du bekommst deine Zuwendung, ja, aber nur unter Bedingungen, dass dieses Prinzip auch da nicht befriedigend ist, wo es sozusagen funktioniert. Auch da ist es letzten Endes nicht zufriedenstellend. Ich stelle mir mal so ein richtig schönes Erfolgserlebnis vor, dazu muss ich in meine Studienzeit zurückgeben, das ist eine Fantasie, ja. Ich stelle mir vor, ich habe eine Prüfung glänzend bestanden, Fantasie, und ich sitze in einer Kneipe, trinke ein kühles Guinness, bin umgeben von netten Menschen, die netterweise über alle meine Witze lachen. Und ich fühle mich so richtig rundum wohl. Und dann stelle ich mir vor, habe ich so eine Art philosophischen Aussetzer und denke mir, Moment, bin ich das wirklich? Bin ich wer, nur weil ich das jetzt geschafft habe? Bin ich etwas wert, nur weil ich bei diesen Menschen ankomme? Bin ich nicht eigentlich viel mehr? Also dieses Prinzip, wenn du das und das hinkriegst, dann kriegst du das und das, halte ich auch dafür nicht befriedigend, wo es sozusagen funktioniert. Die zweite Beobachtung. Die erste Beobachtung, in unseren besten Momenten lieben wir unbedingt. Und die zweite Beobachtung aber, wir Menschen kommen an eine Grenze. Wir erfahren Liebe unter Bedingungen. Und damit sind wir meines Erachtens dem Geheimnis auf der Spur, das in unseren Erfahrungen von Liebe steckt. Und das Geheimnis lautet, stellt euch doch mal vor, es gäbe so etwas. Es gäbe eine unbedingte Liebe, die aber nicht nur so flüchtig ist in so ein paar kurzen Momenten, sondern absolut zuverlässig, verlässlich, die nicht wackelt, sondern die unbedingt bleibt. Stellt euch mal vor, so etwas gäbe es und eine solche Liebe wäre realistisch. Also nicht eine Liebe, die sagt, ja, du bist total toll und super und ich habe noch nie jemand so tollen getroffen wie dich. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich bin nicht so toll. Ich tue mein Bestes, ja, aber ich bin nicht so toll. Also glaube ich das Leuten nicht, wenn sie das sagen, dass ich über jeden Zweifel erhaben wäre. Ich brauche schon eine Liebe, die realistisch ist und die sagt, ja, du hast deine Lichtseiten und deine Schattenseiten und meine Liebe gilt dir trotzdem. Der christliche Glaube sagt, so ist die Liebe Gottes. Der christliche Glaube sagt, Gott schaut auf die Erde, er schaut in diesen Raum, er sieht jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt und er sagt, ich sehe dich und ich kenne dich. Ich weiß um deine Licht- und um deine Schattenseiten. Ich durchschaue dich bis in den hintersten Winkel deiner Psyche. Ich weiß um Dinge, die du dir vielleicht noch nicht einmal selbst eingestehst. Und ich liebe dich. Ich liebe dich ganz genau so, wie du jetzt gerade bist. Ich freue mich an deiner Existenz. Ich freue mich an jeder Sekunde deines Daseins, an jedem Atemzug. Du musst gar nichts machen. Ich freue mich schon, dass du da bist. Und du kannst und du musst nichts dafür tun. Das meinen wir Christen, wenn wir von der Liebe Gottes reden. Merkt ihr? Ich beschreibe das nur, ich erwarte nicht, dass jemand das glaubt, nur weil ich das beschreibe. Aber das ist die Liebe, von der wir reden, wenn wir von der Liebe Gottes reden. Merkt ihr, das ist eine unbedingte Liebe, eine verlässliche und eine realistische Liebe. Und ich glaube, dass das nicht nur ein schöner Gedanke ist, ne? So ein bisschen Seelenmassage an so einem Abend bei einem Vortrag, sondern ich glaube, dass diese Liebe einen konkreten Anhaltspunkt hat. Und das ist die Person Jesus Christus. Ich habe gestern darüber geredet, dass wir von uns aus, wenn es so etwas geben sollte wie G.O.T., eigentlich überhaupt nichts über ihn sagen können. Wir können eigentlich nichts richtig Genaues über Gott sagen, wenn das doch derjenige sein soll, der diese Welt gemacht hat und unseren Verstand gemacht hat. Wie sollen wir mit unserem Verstand irgendwas Genaues über ihn sagen? Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Und ich habe gesagt, dass nach christlicher Auffassung Gott genau das gemacht hat, dass er sich mitgeteilt hat, und zwar in der Person Jesus Christus. Und dass, wenn wir uns Jesus anschauen, dass wir dann Gottes Charakter vor Augen haben. Was hieße das, wenn das stimmte? Dann begegnet uns in Jesus ein Gott, der genau das hinkriegt, Person und Verhalten zu trennen. Also der durchaus kritisch sein kann im Blick auf bestimmte Verhaltensweisen, religiöse Arroganz zum Beispiel, findet er überhaupt nicht toll. Aber der unendlich akzeptierend ist gegenüber der Person. Also der es hinkriegt, unbedingt und zugleich realistisch zu lieben. Jemand, der Menschen akzeptiert, der sich sogar nach ihnen auf die Suche macht und der keinerlei Vorbedingungen fordert für die Beziehung mit ihm. Da geht Jesus durch eine dichte Menschenmenge. Um ihn herum sind viele hundert Menschen mit vielen verschiedenen Lebensschicksalen. Unter diesen Menschen ist eine Frau, die leidet seit vielen Jahren an schweren Blutungen. Und das ist in ihrer Gesellschaft nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ein religiöser Makel. Auch eine solche Frau galt als unrein. Diese Frau kommt jetzt auf eine ganz krude Idee. Sie denkt sich, da ist dieser Jesus, dieser Rabbi, der erzählt immer von Gott, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber vielleicht, wenn ich sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das war theologisch ganz unsauber. Da hätte die damalige theologische Aufsichtsbehörde eigentlich einschreiten müssen und sagen müssen, was soll das denn heißen, ihr Gewand berühren und dann gesund werden. Ja, morgen um 13.45 Uhr hat der Meister seine Sprechstunde und dann gucken wir mal. Aber das gab es nicht. Also drängt sich die Frau durch diese Menschenmenge und fasst Jesus am Gewand an und sie spürt im gleichen Moment, dass ihr Leiden beendet ist. Bleibt einfach mal mit dabei, auch wenn ihr mit diesem Punkt erstmal Schwierigkeiten habt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die um ihn rumlaufen, irgendjemand hat mich berührt. Und die Jünger sagen, du bist ja witzig, natürlich berühren dich die Leute, du gehst hier gerade durch eine dichte Menschenmenge. Und Jesus sagt, nein, 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 irgendetwas Besonderes ist passiert. Etwas anderes. Da tritt die Frau aus dem Kreis der Umstehenden hervor und sie bebt vor Angst, denn sie erwartet, dass das passiert, was immer passiert, wenn sie frommen Leuten zu nahe kommt. Nämlich, dass sie Ablehnungen erfährt, weil sie die Bedingungen nicht erfüllt. Und sie schaut in das Gesicht von Jesus und sie sieht in seinem Gesicht Akzeptanz. Und Jesus sagt zu ihr, die ersten beiden Wörter, er sagt, meine Tochter. Dein Vertrauen zu mir hat dich gesund gemacht. Jetzt geh hin und freu dich drüber. Also, keine Bedingungen. Wenn das stimmt, dass das den christlichen Glauben ausmacht, dann ist der christliche Glaube grundverschieden von so gut wie allen religiösen Systemen, die es auf dieser Welt gibt. Dann ist der christliche Glaube so anders als andere religiöse Systeme, dass man fast sagen kann, dann ist der christliche Glaube gar keine Religion im reinen Sinne. Denn wie funktionieren religiöse Systeme normalerweise? Normalerweise funktionieren sie so. Da malt die Religion irgendein Ziel vor Augen, irgendetwas sehr Gutes. Das heißt verschieden, der Himmel, die Erkenntnis, die Erleuchtung, das Nirvana und so. Und die Religion ist richtig gut darin, dieses Ziel so golden auszumalen, sodass der Mensch richtig Lust bekommt, dahin zu kommen. Wenn der Mensch richtig Lust bekommen hat, dann sagt die Religion, okay, du willst dahin, wir zeigen dir, wie es geht. Folgende Regeln musst du einhalten, folgende Gebote musst du befolgen, folgende Rituale musst du beherzigen, folgende Stufenleiter musst du dich nach oben arbeiten und dann irgendwann wirst du es vielleicht schaffen, wenn du dich anstrengst. Das ist je nach Geschmack verschieden. Es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen, schwierige und einfachere Wege, sehr aktive und sehr meditative Wege. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Das ist das Ziel, das ist der Weg, wir zeigen dir, wie es geht und jetzt musst du los. Und du musst nach oben kraxeln und dann wirst du es irgendwann schaffen. Du musst die Bedingungen erfüllen. Das ist aus Sicht der Religion eine sehr praktische Sache. Denn wenn der Mensch anfängt, an den Glücksversprechen der Religion zu zweifeln, dann braucht man nur zu ihm zu sagen, ja, hast du denn auch wirklich alles eingehalten? Bist du sicher? Könnte sein, dass einige Christen jetzt ein bisschen unruhig werden, weil sie sich denken, Moment mal, im Grunde ist es doch auch das, was wir hier verkaufen wollen. Nein. Oder wenn, dann wäre ich der falsche Redner. Sondern die Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet, das ist eine Liebe, die sich uns schenkt. Es ist schon richtig, sie drängt sich nicht auf. Es ist keine vereinnahmende Liebe. Sie wartet darauf, dass wir Ja sagen. Aber sie erfordert keinerlei Vorbedingungen. Sie ist ein Geschenk. Und wie diese Liebe aussieht, möchte ich gerne verdeutlichen. Gerade weil eine solche Art von Liebe so schwer vorstellbar ist, brauchen wir Bilder, um sie zu verstehen. Und deswegen erlaubt mir, euch ein paar Bilder vor Augen zu malen. Auch wenn ihr noch gar nicht wisst, ob ihr so etwas glauben wollt oder mögt oder könnt, hört es euch mal an. Ich glaube, Glaube findet nicht nur auf der rationalen Ebene statt. Darum ging es gestern. Da ging es viel um Argumente für den Glauben. Das ist mir eine sehr wichtige Sache. Aber Glaube findet auch auf einer tieferen Ebene statt. Und da geht es auch um die Bilder, die wir mit uns herumtragen. Deswegen erlaubt mir, euch Bilder vor Augen zu malen davon, wie diese Liebe aussieht. Ich möchte das tun anhand von einer Geschichte und von einem Geschehen. Eine Geschichte und ein Geschehen. Die Geschichte werdet ihr kennen oder die meisten von euch werden sie kennen. Sie gehört zu den großen Erzählungen der Weltliteratur. Wie brisant die Geschichte ist, wird man aber erst merken, wenn man mal feststellt, wie unreligiös diese Geschichte ist. Um die Geschichte zu verstehen, muss man wissen, dass die Menschen zu der Zeit, als sie erzählt wurde, in einem Großfamilienverband lebten. Also auch wenn Menschen erwachsen wurden, zogen sie nicht von zu Hause aus, so wie wir heute sagen würden, hey, du mit 32 solltest du langsam mal deine Wäsche alleine waschen. So war das nicht, sondern die Menschen lebten schon ihr eigenes Leben, aber sie blieben in örtlicher Nähe des Vaterhauses. Das muss man wissen, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn in dieser Geschichte ein erwachsener Sohn zu seinem Vater sagt, bitte zahle mir meinen Teil deines Erbes aus. Ich möchte von jetzt an alleine leben ohne dich. Das bedeutet in dieser Kultur fast so viel, als wenn der Sohn zum Vater sagt, hiermit erkläre ich dich für tot. Ich möchte von jetzt an so leben, als ob du nicht da wärst. Du engst mich ein. Ich möchte alleine leben. Lass mich in Ruhe. Wäre das eine religiöse Erzählung, müsste der Vater sagen, was willst du? Du willst dein Erbe ausgezahlt haben und ohne mich leben? Geh in den Stall, Überstunden machen. Du spinnst wohl. Nichts davon wird erzählt, sondern der Vater sagt, okay, du bist frei. Du bist frei zu bleiben, du bist frei zu gehen. Hier ist das, was du von mir wolltest. Und der Sohn macht sich auf den Weg und nimmt, was er vom Vater bekommen kann. Nimmt all das mit, was er bekommen kann. An Kapital, Begabungen, Erfahrungen, Erlebnissen. Er nimmt es mit und in der Entfernung vom Vater verliert das Ganze auf einmal an Wert. Er braucht es auf, in der Entfernung vom Vater weiß er nicht richtig, damit umzugehen. Und irgendwann landet er bei den Schweinen als Schweinehirte. Und das muss man mal mit den Ohren der ersten Hörer dieser Geschichte hören. Also mit jüdischen Ohren. Schweine, unreine Tiere. Tiefer kann man nicht fallen. Dieser Sohn fängt an nachzudenken und er denkt ein bisschen nüchtern über diese ganze Sache nach. Er denkt sich, okay, schlimmer als jetzt kann es mir nicht mehr gehen. Ich werde einfach zu meinem Vater zurückgehen. Als Sohn wird er mich bestimmt nicht akzeptieren, aber als Tagelöhner vielleicht, so als 1-Euro-Kraft. Das ist nicht besonders religiös. Wenn das eine religiöse Geschichte wäre, dann müsste der Sohn fürchterlich zerknirscht sein. Und vor allem müsste der Rückweg des Sohnes zum Vater ganz düster ausgemalt werden. Es müsste beschrieben werden, wie er sich nach Hause kämpft, durch Schneewehen, über Berge und Täler und wie Zweifel in ihm aufsteigen, soll ich das wirklich wagen und so. Nichts von alledem wird erzählt. Im nächsten Satz heißt es, als der Vater ihn von Ferne sah. Was heißt das? Das heißt doch wohl, dass der Vater, seitdem sein Sohn den Hof verlassen hat, immer wieder diesen einen Punkt am Horizont fixiert hat, wo sein Sohn verschwunden ist. Er saß vielleicht auf dem Hocker am Rande seines Hofes und hat immer an diesen einen Punkt gestarrt und gewartet, ob sein Sohn vielleicht wieder auftaucht. Und er ist zum Gespött seiner Leute auf dem Hof geworden. Der Alte, glaubt er immer noch, dass sein Sohn wiederkommt? Er spinnt. Als der Vater ihn von Ferne sah, heißt es, steht er auf und rennt auf seinen Sohn zu. Versteht ihr? So ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt nicht, der schreitet. Aber der hier rennt. Er rennt auf seinen Sohn zu, der ist noch gar nicht auf dem Hof, der ist noch ganz weit weg. Er rennt auf ihn zu, umarmt ihn und knuddelt ihn von oben bis unten durch. Der stank nach Schwein. Und dann taucht das Gesicht des Sohnes hochrot aus den Gewandfalten seines Vaters hervor und der Sohn sagt sein Bekenntnis auf. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, bin den Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Wäre das eine religiöse Erzählung, müsste der Vater jetzt sagen, also gut, du hast wahre Zerknirschung gezeigt, dann wollen wir mal sehen. Ich bin ja kein Unmensch. Du kannst im Stall anfangen zu arbeiten. Du wirst natürlich nicht sofort wieder als Sohn akzeptiert werden, aber nach 1 bis 2 Jahren, wenn du dich bewährst, kann ich dich vielleicht wieder als Sohn akzeptieren. Nichts von alledem wird gesagt, sondern der Vater sagt, wir feiern ein Fest. Dieser mein Sohn war tot und jetzt ist er lebendig. Jetzt kommt und holt das gemästete Kalb und bringt die Festkleider und steckt meinem Sohn den goldenen Siegelring an den Finger. Und ein solcher Ring, das war sowas Ähnliches wie eine American Express Card. Also damit konnte man Verträge zeichnen im Namen des Vaters. Das heißt, vom ersten Augenblick an, als der Sohn auf dem Hof ist, ist er in die vollen Sohnesrechte wieder eingesetzt worden. Die Geschichte hat noch eine traurige Pointe. Es gibt nämlich noch einen anderen Sohn auf dem Hof, der zurückgeblieben ist auf dem Hof. Und er hört diese Fete und fragt einen der Knechte, was ist denn da los? Und der Knecht sagt, hast du nicht gehört? Dein Bruder ist wiedergekommen. Und jetzt feiern wir ein Fest. Und dieser andere Sohn sagt, was, mein Bruder, der sein Geld zugebracht hat und verprasst hat und einfach weggelaufen ist? Dann kommt der Vater dazu und sagt, warum freust du dich denn nicht mit mir? Freu dich doch einfach, dass dein Bruder wieder da ist. Ich finde das immer schade, wenn Menschen anfangen, der vorbehaltlosen Liebe Gottes zu vertrauen und dann auf einen solchen älteren Bruder treffen, der zu ihnen sagt, ja, Komma. Gott liebt dich, Komma, aber, Doppelpunkt. Du musst dich schon auch bewähren. Das ist immer gefährlich. Gott liebt dich, Komma, aber, ist immer ein ganz gefährlicher Satz. Wenn überhaupt, dann heißt es, Gott liebt dich, Komma, und. Und diese Liebe wird dich verändern, radikal verändern. Aber es ist diese Liebe, die dich verändert und nicht Druck, der dich verändert. Wisst ihr, was das Beste an dieser Geschichte ist, aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht ist das Beste an dieser Geschichte, dass Jesus sie erzählt. Und dass Jesus damit sich selbst beschreibt. Er beschreibt damit seine eigene Mission. Nach christlicher Auffassung könnte man sagen, Jesus, das ist Gott, der Vater, der auf uns zurennt. Gott, der Vater, der uns entgegenrennt, der sich nicht zu schade ist, in den Staub und den Schmutz dieser Welt reinzukommen, der uns umarmt, egal wie wir riechen, egal wo wir herkommen. Das ist Jesus. Und er steht für das, was er sagt, auch mit seinem eigenen Leben ein. Damit sind wir von der Geschichte bei dem Geschehen. Ich glaube nämlich, dass das, was Jesus sagt, zu dem passt, was Jesus tut. Jesus ist also nicht wie, sagen wir mal, ein Rockstar, der ein Transparent über die Erde tragen lässt, auf dem steht, I love you all. Das kann man ja sagen. Das ist nicht notwendig, auch was dahinter. Sondern Jesus steht für das, was er sagt, auch mit seinem eigenen Leben ein. Denn das, was er sagt und was er tut, das ruft Opposition auf den Plan von den damaligen religiösen Leuten, von den damaligen Machthabern, denen sein Anspruch und denen seine Art von Gott zu reden nicht recht ist. Und die dann irgendwann auf die Idee kommen, ihn aus dem Weg zu schaffen. Und die ihm einen Prozess machen, ein fadenscheiniges Gerichtsverfahren mit fingierten Zeugenaussagen. Da wird er als vermeintlicher Aufrührer verurteilt. Er wird gegeißelt, er wird ausgepeitscht, dann wird ihm ein großer Holzbalken auf die Schulter gelegt. Er muss diesen Holzbalken aus der Stadt heraustragen, durch eine johlende Menschenmenge hindurch, durch die Tore der Stadt, vor die Stadt auf einen Hügel tragen. Dann wird auf den Holzbalken ein anderer Holzbalken draufgelegt. Die beiden werden miteinander befestigt. Jesus muss sich auf diese Balken drauflegen. Lange Nägel werden durch seine Gelenke gestoßen. dann wird dieses ganze Gerüst aufgestellt und da hängt Jesus am Kreuz und stirbt einen langsamen Tod, vielleicht durch Erstickung oder Kreislaufkollaps. Warum? Warum stirbt Jesus am Kreuz? Der griechische Philosoph Sokrates hat ein paar hundert Jahre vor Christus gesagt, wenn einmal ein vollkommen integrer Mensch aufträte, ein vollkommen anständiger Mensch, dann würde seine Umwelt das wahrscheinlich nicht ertragen. Sie würden ihn wahrscheinlich hinrichten. Daraufhin haben manche christlichen Theologen Sokrates als Propheten ohne eigenes Wissen für sich in Anspruch genommen. Aber wäre Jesus nur das, dann wäre er einer in einer langen Reihe von Menschen, die ungerechtfertigt hingerichtet und getötet wurden, wie zum Beispiel Martin Luther King oder Dietrich Bonhoeffer oder so. Aber die christliche Auffassung geht noch weiter. Und damit sind wir bei dem Geheimnis einer Liebe, die bedingungslos ist und bereit ist, ungeheure Kosten dafür zu bezahlen. Die christliche Auffassung sagt, Jesus stirbt da am Kreuz einen stellvertretenden Tod. Er stirbt da stellvertretend. Er nimmt die gesamte Kaputtheit der Welt auf sich. Er nimmt sie auf seine eigenen Schultern. Er hängt dort, damit wir das alles nicht ertragen müssen. Es ist ein stellvertretender Tod, mit dem er die gesamte Verantwortung für alle Enttäuschungen, die wir in unserem Leben anderen Menschen und Gott bereitet haben, auf sich nimmt. Jesus nimmt unsere Verantwortung auf sich. Wie geht das? Wie kann jemand meine Verantwortung auf sich nehmen? Ich habe mich mal mit einer Studentin über dieses Thema unterhalten und sie hat gesagt, ja, aber Moment mal, ist das nicht ein unmoralisches Angebot, wenn jemand sagt, er möchte meine Verantwortung auf sich nehmen? Kann das überhaupt funktionieren? Ich glaube, es sind wieder Liebesbeziehungen, die uns hier helfen, das ein bisschen zu verstehen. Denn in jeder langfristigen Liebesbeziehung passieren ansatzweise ähnliche Dinge. Ein Mann liebt eine Frau. Die Geschichte ließe sich auch aus umgekehrter Richtung erzählen, aber ich erzähle sie jetzt mal so. Ein Mann liebt eine Frau. Heiß und innig. Er ist bis über beide Ohren verliebt. Die beiden kommen zusammen, sie heiraten, sie leben zusammen viele Jahre. Der Mann ist überglücklich. Und dann nach einigen Jahren beginnt er in seiner Frau Veränderungen festzustellen. Die Frau ist manchmal innerlich abwesend, sie redet nicht richtig mit ihm, er spürt so eine emotionale Distanz. Manchmal ist sie auch wirklich tagelang weg. Und ein Verdacht, der in ihm hochkommt und den er zunächst niederkämpft, der lässt sich irgendwann nicht mehr unterdrücken, nämlich der Verdacht, dass seine Frau Affären hat mit anderen Männern. Und jeder, der schon mal glücklich verliebt war, weiß, dass allein die Befürchtung einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Manchmal ist die Frau tagelang weg, dann kommt sie wieder, redet nicht richtig mit ihm. Die Beziehung läuft so gerade eben noch weiter. Die Nachbarn und die Freunde des Mannes sind immer empörter. Die kriegen das Ganze nämlich mit und sagen zu dem Mann, das kann doch nicht sein, was deine Frau da mit dir anstellt. Wie gesagt, die Geschichte ließe sich mit umgekehrter Rollenverteilung erzählen. Also ich kenne sehr viel mehr Beispiele von Männern, die sowas machen. So, aber ich erzähle sie jetzt mal so. Das ist doch nicht in Ordnung, was deine Frau da macht. Es kann doch nicht sein, dass das, was sie tut, keine Konsequenzen hat. Der Mann hört gar nicht richtig hin, weil er viel zu beschäftigt ist, unter dieser kaputten Beziehung zu leiden. Irgendwann, nach vielen Jahren, beginnt die Frau zu begreifen, was sie ihrem Mann jahrelang angetan hat. Sie kehrt zu ihm zurück und sie versuchen, diese Ehe wieder in Gang zu bekommen. Versuchen, weiterzuleben als Ehepaar. Die Nachbarn und die Freunde von dem Mann sind noch erboster als vorher und sagen, es kann auch nicht sein, dass jetzt einfach alles so weitergeht wie vorher. Es kann auch nicht sein, dass das, was deine Frau gemacht hat, keine Konsequenzen hat. Das ist doch nicht gerecht. Der Mann ist viel zu beschäftigt, sich darüber zu freuen, dass diese Beziehung jetzt langsam wieder anfängt. Aber wenn er darüber nachdenkt, was diese Leute sagen, denkt er, dass das nicht stimmt. Natürlich hat das, was seine Frau gemacht hat, Konsequenzen. Natürlich hat es die. Automatisch. Nur, er hat diese Konsequenzen schon längst getragen. Dadurch, dass er sich entschlossen hat, sich in keiner Weise zu rächen. Das könnte er tun, indem er die Beziehung selber aufkündigt oder seiner Frau kalt und manipulativ begegnet, ihr das immer wieder vorhält. Weil er sich aber entschlossen hat, sich nicht zu rächen, sind die Gefühle der Enttäuschung und der Verletztheit ja noch lange nicht weg. Und er hat keine andere Wahl, als diese Gefühle einfach zu durchleben, sie einfach abzuwettern, am eigenen Leib abzuwettern, wie ein Schiff, das im Sturm die Segel runterlässt und wartet, bis der Sturm vorbei ist. Als ob das kostenlos wäre, eine solche Liebe. Sie kostet ungeheuer viel. Das ist ein Bild. Wie alle Bilder hat es seine Grenzen. Aber es ist ein Bild für das, was Gott am Kreuz tut. Was Gott in Jesus am Kreuz tut. Denn wir Christen glauben ja, dass Gott selbst da hängt. Und das macht es so erstaunlich, was Jesus am Kreuz sagt. Jesus sagt am Kreuz nämlich unter anderem einen Satz, der hat es in sich. Und dieser Satz lautet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manche Menschen haben gesagt, da sieht man, dass Jesus sich eben doch geirrt hat mit seiner Mission, der Sohn Gottes zu sein. Diese Leute bemerken nicht, dass Jesus an dieser Stelle einen Psalm zitiert, ein Gebet. Das steht im Alten Testament. Das heißt, er redet mit Gott. Er hat Gott nicht aufgegeben. Aber wenn das stimmt, dass Gott selbst in Jesus da hängt, was bedeutet das, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt müssen wir wirklich die Luft anhalten. Dann bedeutet das, dass Gott in diesem Moment selbst erlebt, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Gott hängt da am Kreuz und erlebt selbst, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Damit wir sicher sein können, dass wir niemals mehr wirklich von Gott verlassen sind. Wir kommen uns manchmal so vor. Aber wir sind es niemals wirklich. So weit geht eine bedingungslose Liebe, die absolut zuverlässig und absolut realistisch ist, dass sie die gesamte Kaputtheit der Welt auf sich nimmt und sagt, dieses Kreuz, das ist die Brücke zwischen Gott und euch Menschen. Und das Einzige, was ich mir von euch wünsche, ist, dass ihr euch das gefallen lasst und sagt, ja, ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes. Eine unbedingte Liebe, eine verlässliche und eine realistische Liebe. Eine Liebe, die sich anbietet, die sich nicht aufdrängt, aber die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass sie sich uns schenkt und dass wir dazu Ja sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie man ein solches Ja sagt, dann könnt ihr vor allem morgen wiederkommen, dann werde ich das erklären. Aber ihr könnt auch jetzt schon Leute fragen und ihr könnt euch unten am Büchertisch so einen kleinen Zettel mitnehmen, auf dem steht, wie wird man eigentlich Christ? Und da wird das erklärt. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Beziehung, die Gott einem anbietet, mit ihm beginnt. Und es gibt auch keine Rituale, die man da vollziehen muss, wie gesagt. Aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man zu dem, was Gott uns anbietet, Ja sagt. Eine Art und Weise ist, ein Gebet zu sprechen, indem man zu Gott sagt, bisher habe ich eigentlich ohne dich gelebt und ab jetzt möchte ich mit dir leben. Und ich danke dir für all das, was du mir schenkst. Ein solches Gebet haben wir mal versuchsweise formuliert, einen kleinen Erläuterungstext dazu geschrieben. Diesen Zettel könnt ihr euch unten am Büchertisch im Foyer abholen. Was passiert, wenn man ein solches Gebet spricht? Wie gesagt, ich kann da nicht garantieren, dass irgendwelche großartigen Offenbarungen passieren. Aber was ich weiß, so sicher wie ich meinen eigenen Namen weiß, ist, dass Gott sich freut über euch und dass er mit dem ersten Atemzug, mit dem ihr ein solches Gebet sprecht, euch in seine ausgebreiteten Arme nimmt. Und dann geht das Leben im Überfluss erst los. Vielen Dank fürs Zuhören.